Ja, Biggie.
Herzlich willkommen hier in deiner Suite, in deiner Suite in München unter Föhring. Heute mal wieder leider nicht zusammen an einem Tisch, aber zumindest wir zwei, weil wir ja gleich noch WM kommentieren von 74.
Ganz genau. Wie heißt der Linksaußen der Niederlande?
Das sagen wir gleich. Wie heißt er denn?
Rob Rensenbrink.
Wie ist das ausgegangen, das Finale? Wisst ihr das?
Boah, das müsste man eigentlich wissen, ne? Das ist jetzt peinlich.
Das 74er?
Ja.
Ja, das hat Deutschland
Yannick,
gewonnen.
das ist jetzt nicht dein Ernst. Yannick? Bucky?
Ich sag mal 2-1.
Ja, wollte ich gerade sagen.
Uiuiui. Was hätte ich da nochmal über die Nominierung nachdenken müssen?
Im Münchner Olympiastadion.
Genau.
Aber du
Schön
weißt
war.
wirklich, Startaufstellung von beiden, Teams?
Ja.
Auswendig?
Ja.
Das werden wir gleich testen.
Ganz genau. Also die Viererkette hinten bei Deutschland vor Sepp Maier, rechts Berti Vogts, links Paul Breitner, Beckenbauer, Schwarzenbeck. Nicht Jannik Müller.
Nee.
Obwohl, der wäre heute eine wertvolle Alternative im Kader gewesen, auf jeden Fall.
Ja, das kann man sagen. Heute unser Gast. Darf man das schon verraten, weil das haben wir jetzt schon gemacht.
Das steht ja auch in der Folgenbeschreibung.
Hier steht, da steht's. Ja, mit Jannik Müller, dem wahrscheinlich besten Verteidiger Europas aktuell, wird das die beste Folge aller Zeiten.
Das fängt doch schon sehr unterhaltsam an.
Ja, finde ich geil.
Und wie das gezündet hat.
Caramba, Carajo!
Es ist mehr als nur ein Spiel.
Und irgendwann werde ich wahrscheinlich hier dem Streuselkuchen nicht widerstehen.
Genau.
Ja, ehrlich.
4:3, der dritte Liga-Podcast von Magenta Sport.
Wir sind alle vier am Tisch, aber ansonsten kann es losgehen. Herzlich willkommen zu Folge 109 von 4:3, der dritte Liga-Podcast von Magenta Sport am internationalen Tag der Pflanze, der ist heute. Das ist kein Scherz. Deswegen haben wir denjenigen bei uns in der Runde. Ein Mann wie ein Baum erntet häufig die Lorbeeren, weil er unverblümt ist. Unsere Venusfliegenfalle, Thomas Wagner. Den Nächsten bringt schnell was auf die Palme, er nimmt kein Blatt vor den Mund, serviert gerne den Zankapfel. Aber er ist auch der Glückspilz von 4:3, bei dem sich die Spreu vom Weizen trennt. Christian Straßburger.
Herrlich, morgen.
Und der Letzte ist der Mann, der hier den Inhalt bestimmt, der Mann für die Chrysanthemen und Orchideen sozusagen.
Ah, schön.
Wir loben ihn gerne über den grünen Klee, denn er holt für uns die Kastanien aus dem Feuer. Yannick Barkic.
Vielen Dank, danke, dass ich da sein darf. Oder, wie Achim Bayerlotzer gesagt hat, schön, dass ich da bin.
Mein Name ist Tobi Schäfer. Ich bin quasi derjenige, der hier für die Postproduktion zuständig ist, deswegen der Schnittlauch sozusagen. Ich sitze mit Yannick an einem.
Nein, du bist stark. Für mich der. Ja, das stimmt, aber da muss man eben mal sagen, du bist einfach nur ein Strauß voller schöner roter Rosen.
Ich sitze mit Yannick an einem Tisch und im Strassi, du hast es schon gesagt, du sitzt mit Veggie an einem Tisch in einem Hotelzimmer in München. Denn es gibt viel zu tun, die WM wirft ihre Schatten voraus, aber das Wichtigste ist doch, dass wir uns getroffen haben, um über die dritte Liga zu sprechen und das auch mit einem Gast, den wir auch schon angesprochen haben und weil er schon in der Leitung ist, weil er schon im Wartezimmer sitzt und wir ihn nicht länger warten lassen wollen, nehmen wir ihn jetzt direkt mit dazu. Wir begrüßen den Kapitän vom Tabellenführer, Yannick Müller, zu Gast bei 4:3. Guten Morgen.
Moin zusammen und vielen Dank für die Einladung und die sympathische Ankündigung.
Ja, wir freuen uns. Das ist, wir haben ja schon öfter natürlich über den VfL gesprochen, aber dann natürlich auch über dich, über deine Geschichte. Ich habe den Kicker heute aufgemacht und was steht da wieder zum fünften Mal in der 11. des Spieltags? Also man sieht, dass nicht nur wir deine Top-Leistung der letzten Monate erkennen. Lass uns mal gleich über den letzten Eindruck sprechen. Gestern Bremer Brücke, Spitzenspiel. Ihr habt das Spiel gezogen, 18. Mal zu null. Kommt man da irgendwann nach Hause und denkt sich, man ist unbesiegbar?
Das wäre schön, wenn man das denken würde. Aber ja, leider haben wir unter der Woche in Duisburg verloren. Ich glaube, wenn wir das nicht verloren hätten, hätte man vielleicht so ein Stück weit das Gefühl, weil wir einfach dann dieses Jahr unbesiegbar wären. Ja, aber aufgrund der Niederlage in Duisburg ist es nicht so. Ich glaube, was uns dieses Jahr ausmacht, und das hat man auch gestern wieder gesehen zu Hause, ja, dass wir einfach als Mannschaft überragend verteidigen, dass sich niemand zu schade ist, Wege nach hinten zu machen, sich in den Dienst der Mannschaft zu stellen. Ja, und das war auch ganz klar vor der Saison die Vorgabe vom Trainer. Er hat nochmal gezeigt, ja, wer letztes Jahr aufgestiegen ist. Und da waren mit Dresden und Bielefeld die zwei Teams auf den ersten zwei Plätzen, die wenigsten Gegentore kassiert haben. Ja, deswegen haben wir uns das auch vorgenommen. Und bis jetzt ist uns das zum Glück sehr gut gelungen und wir konnten es umsetzen.
Yannick, wir waren ja diese Woche, haben wir uns ja gesehen, in Duisburg. Da habt ihr verloren, da habt ihr zwar auch ordentlich verteidigt, aber nach vorne war es ein bisschen zu wenig. Das hast du ja auch bei mir am Mikrofon gesagt. Und trotzdem hatte ich den Eindruck, dass ihr alle sehr klar wart, der Trainer, du, die Spieler, mit denen ich gesprochen habe. Da hat niemand irgendwie Angst oder Panik bekommen, sowas dann wieder abzurufen im nächsten Spiel gegen den nächsten Konkurrenten. Ist das so ein Automatismus im Moment, der euch so stark macht?
Ja, ich glaube, das ist einfach auch die Erfahrung, die wir teilweise in unserer Mannschaft haben. Wir haben schon viele, viele Jungs dabei, die schon mal aufgestiegen sind. Auch der Trainer ist schon mal aufgestiegen. Ich glaube, das sind dann einfach Dinge, die man aus vergangenen Jahren schon mal durchgestanden hat. Da lernt man zu reagieren. Und ja, ich glaube, das war jetzt für das Spiel auch gestern gegen Cottbus enorm wichtig. Ich glaube, jeder kann die Tabelle lesen. Jeder wusste, worum es geht. Und natürlich wusste auch jeder, wie die Ergebnisse am Samstag waren. Man versucht das natürlich ein Stück weit auszublenden, komplett kann man sich ausblenden. Aber das Schöne ist, sobald das Spiel dann losgeht, konzentriert man sich nur auf seine Leistung, will das Spiel unbedingt gewinnen. Und von daher waren die Thematiken dann zum Glück am Anpfiff in unseren Köpfen nicht drin.
Der Strassi hat ja eben schon eine Zahl in den Raum geworfen, das 18. Mal zu Null gestern. Das ist ja schon die Statistik, die euch ja eigentlich so über die ganze Saison hin überprägt. Das ist ja wahrscheinlich auch so die einzige Währung für einen Abwehrspieler, auch mal irgendwo aufzutauchen in den ganzen Zahlenwirrwarr. Normalerweise sprichst du über die Topscorer, die Top-Torjäger, aber bei euch ist es einfach die Defensive. Inwiefern macht das auch persönlich irgendwie stolz, wenn man das immer wieder hört, 18. Mal zu Null, 19. Mal zu Null?
Natürlich ist das ein Stück weit eine Auszeichnung für uns Verteidiger, die vielleicht nicht so oft im Mittelpunkt stehen. Aber wie ich es eben schon gesagt habe, im Endeffekt ist es eigentlich die Arbeit der ganzen Mannschaft. Ich glaube auch, die Jungs vorne stellen sich, wie eben schon gesagt, in den Dienst der Mannschaft, machen unfassbare Wege, wodurch vielleicht dann auch mal, vielleicht die Kraft fehlt, vorne nochmal, besser dazustehen oder noch ein Tor mehr zu machen. Aber ja, es ist erfolgreich. Jeder weiß, wofür er es tut. Und dementsprechend ist es, glaube ich, ein Kompliment für die ganze Mannschaft und nicht nur für uns Abwehrspieler.
Wir haben natürlich auch schon, wenn wir über den VfL und über dich gesprochen haben, ja auch nochmal so deine Geschichte hervorgehoben, die ich ja überhaupt nicht verstehe. Also wie kann einer, der so abliefert, der, ich meine jetzt mal ohne Spaß, der beste Drittliga-Abwehrspieler ist, das sagen ja auch die Noten, vereinslos gewesen sein. Nimm uns mal so ein bisschen mit in diese Phase. Ich meine, du warst auch Kapitän in Dresden. Du hast andere Dinge gesehen wie Darmstadt und dann auf einmal wird dir der Stecker gezogen oder was war da in dieser Zeit los?
Ach, ich glaube, das war einfach so eine Verkettung von unglücklicher Umstände. Es war ja im Sommer damals so, da war ich auch in Köln, da haben wir uns getroffen bei Boski. Da war es so, dass mit Darmstadt aus der Bundesliga abgestiegen sind. Ich war vereinslos. Ich hatte auch Angebote vorliegen, auch schriftliche, auch aus der zweiten Liga. Es gab halt da im Hintergrund Gespräche mit einem großen Traditionsverein aus Deutschland, was ich sehr gerne gemacht hätte, was aus verschiedenen Gründen nicht geklappt hat. Da war es einfach so, ich war schon ein bisschen älter. Ich glaube, wenn ich jünger gewesen wäre, dann hätte ich auch das ein oder Angebot angenommen, was vorlag. Aber so habe ich gedacht, boah, das wäre nochmal richtig geil, darauf habe ich richtig Bock. Und so ist dann das eine zum anderen gekommen. Dann waren die Vereine, denen ich vorher gesagt habe, ich würde es lieber nochmal abwarten, weil ich diese Chance gerne nutzen würde, haben natürlich dann auch anderweitig geplant. Da war dann alles voll. Und so ist es dann dazu gekommen. Dann gab es im ersten Halbjahr immer mal noch Kontakt zur MLS, wo auch schon kurz davor war. So ist das im Fußball. Musste mit den Konsequenzen meiner Entscheidungen leben. Und ja, ich glaube, wenn man jetzt sieht, wie es dann trotzdem in den letzten anderthalb Jahren gelaufen ist, kann ich mich nicht beschweren. Im Gegenteil, wer weiß, vielleicht war es auch gut, dass ich mal ein halbes Jahr Pause gemacht habe für meine Bänder, für meine Sehnen. Vielleicht kann ich dadurch länger spielen. Ich traue gar nichts hinterher und bin einfach froh, wie es gerade läuft.
Ich finde es interessant, dass du ein Angebot vom HSV hattest. Wüsste ich gar nicht.
Der HSV war es nicht. Das kann ich sagen, aber
großer deutscher Verein, hätte ich jetzt gedacht.
Ja, und MLS, das kannst du doch auch noch machen mit 35, also in ein paar Jahren. Oder ist das Thema damit jetzt vom Tisch? So ganz hinten raus wäre das doch schon nochmal geil, oder nicht?
Ja, an sich hätte ich da auf jeden Fall Lust drauf. Ich glaube, in Amerika ist das nochmal ein Stück weit anders wie in Deutschland, der Fußball. Wobei ich auch versuchen, das jetzt so ein Stück weit umzustellen. Auch mit der Saison, dass sie zeitgleich ist wie in Deutschland. Ich glaube, das mit der MLS war dann einfach so, aufgrund des unterschiedlichen Saisonstarts, dass es einfach nochmal ein anderes Thema dort war als in Deutschland, wo dann ja viele in der Hinrunde schon waren. In der MLS war dann nochmal das Transferfenster offen, beziehungsweise dann fürs neue Jahr. Mal gucken, wie es ist. Ich bin aktuell sehr, sehr glücklich in Osnabrück und deswegen verschwende ich jetzt noch gar keine Gedanken, wie es irgendwie in Zukunft weitergehen soll.
Wie war das denn damals, als du im Januar 25 ankamst? Weil es war ja wirklich ein Zeitpunkt, wo der VfL unterm Strich stand, wo wirklich Not am Mann war, möchte man sagen. Es gab ja einen riesen Umbruch damals unter Antwerpen. Wer war der Mann, der dich im Grunde genommen vom VfL überzeugt hat? Oder was hat dich dann auch vom Verein überzeugt? Und wer war vielleicht auch die treibende Kraft?
Die ersten Gespräche haben noch mit Fabio Kaufmann stattgefunden, der dann, am Wochenende nach unserem Gespräch, der ist extra nach Dresden gekommen, dann entlassen wurde. Da war dann das Spiel von Osnabrück gegen Viktoria Köln. Der Kontakt ist trotzdem nicht abgerissen. Dann hat Osnabrück sich erstmal neu aufgestellt, haben sich auch sofort trotz der Entlassung von Herrn Kaufmann bei mir gemeldet und gesagt, dass nach wie vor großes Interesse besteht. Ja, und dann hat sich Michael Welling nochmal gemeldet. Wir haben Kontakt gehabt. Ja, und dann kam es dann dazu, dass ich mich dazu entschieden habe, auch in Absprache natürlich mit meiner Frau. Wir sind gerade Eltern geworden im September. Hätte auch was im Ausland machen können in Polen, aber wir haben uns halt dann dazu entschieden, dass wir in Deutschland bleiben wollen. Haben uns dazu entschieden und ich glaube, wenn man sieht, wie es jetzt gelaufen ist, war es die absolut richtige Entscheidung. Ich habe damals schon gesagt, für mich hört der VfL zu den Top-Teams der Liga. Es war natürlich eine Mammutaufgabe dann nach der Hinrunde, aber ich glaube, wenn man jetzt auch nochmal das Revue passieren lässt, haben wir das im Endeffekt dann relativ souverän noch gemeistert, gerade zu Beginn die direkten Duelle fast alle gewonnen, dass wir relativ zügig schon überm Strich waren, dann aber natürlich nochmal so ein Stück weit immer mal wieder gestruggelt haben und dann jetzt die Saison ging es gefühlt nahtlos weiter, wieder ein Umbruch, großer Umbruch, sogar ein neuer Trainer, wieder viele neue Spieler, und ich glaube, das hat man auch am Anfang der Saison so ein Stück weit gesehen, aber ich glaube, die DNA war von Anfang an klar erkennbar. Wir wollen als Mannschaft zusammen verteidigen, gut verteidigen. Dann haben wir uns von Woche zu Woche auch mit dem Ball spielerisch noch enorm verbessert. Und auch wenn wir nicht mal unser Bestspiel mit Ball machen, denke ich, haben wir immer mal wieder unsere Nadelstiche, die wir setzen, kommen immer wieder gut vor oder hinter die letzte Kette. Deswegen macht es gerade enorm viel Spaß.
Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber es fällt mir echt schwer, mich zu konzentrieren, weil ich wissen will, wer ist dieser große deutsche Traditionsverein? Kannst du uns nicht wenigstens als Frage der Woche nochmal einen Tipp geben?
Nein, das sind für mich auch Sachen, die jetzt abgehakt sind. Ich möchte mich auch nicht zu lange daran aufhalten. Es gab da einfach eine interessante Konstellation. Hat nicht geklappt. Sollte nicht sein.
Gladbach, Kaiserslautern.
Der Blick geht da vorne.
Ja, okay. Ist gut.
Genau, jetzt erstmal Fokus Aufstieg klar machen. 5 Spiele habt ihr noch, als nächstes gegen Ingolstadt und dann sind es eigentlich ja nur noch Mannschaften, für die es eigentlich um nichts mehr geht. Ferl hat sich ja im Prinzip auch verabschiedet, wenn wir davon ausgehen, dass Ulm am vorletzten Spieltag dann vielleicht auch schon abgestiegen ist. Also keine ganz großen Brocken mehr. Jetzt gegen Cottbus war der letzte große Prüfstein. Was kann denn da jetzt überhaupt noch schief gehen?
Ich glaube, jedes Spiel in der Liga ist schwer und es wird jedes Wochenende gezeigt, dass jedes Team schlagen kann. Von daher müssen wir in den Wochen zuvor oder vor allem wie gestern einfach bei uns bleiben, versuchen, unsere Ideen auf den Platz zu bringen, unsere Art und Weise Fußball zu spielen auf den Platz zu bringen. Und dann denke ich, dann sieht es sehr, sehr gut aus, weil wir einfach aktuell in der Pole Position sind. Aber ja, es ist noch ein Weg zu gehen und gerade die letzten Schritte sind oftmals die schwierigsten.
Das hast du aber von irgendeinem Kalender abgelesen. Die letzten Schritte sind immer die schwierigsten.
Nee, einfach aus der persönlichen Erfahrung, wenn ich mich daran erinnere, wie wir damals mit Darmstadt in die Bundesliga aufgestiegen sind. Ich glaube, wir hätten aus den letzten 4 Spielen, hätten wir 1 gewinnen müssen. Haben die ersten 2 verloren, schaffen es dann zu Hause im vorletzten Spiel gegen Magdeburg das Spiel zu gewinnen. Wo es auch nicht sehr souverän war. Von daher sollten wir uns nicht zu viel jetzt damit beschäftigen, was vielleicht in 2-3 Wochen ist, sondern erstmal jetzt komplett auf das Spiel in Ingolstadt. Es wird schwer genug. Wir kennen es noch aus dem Hinspiel. Die haben schon enorme individuelle Qualität, vor allem auch vorne. Deswegen liegt der Fokus erstmal komplett nur auf Ingolstadt. Und ja, wie es dann danach aussieht, werden wir sehen. Aber klar, die Situation aufgrund des Sieges jetzt gestern ist natürlich sehr, sehr gut.
Ich würde noch einmal gerne deine Erfahrung anzapfen, wenn wir gestern Ismail Bacci gesehen haben, der ja das Siegtor erzielt hat, wie auch im Hinspiel, ich glaube 4-mal das 1-0. Wenn er trifft, 7 Tore, 7 Siege. Und der wusste das gar nicht. Also das ist so völlig, als würde er sich keine Gedanken machen. Er kommt rein aus der kalten Hose für den verletzt ausgewechselten Kehl, wo hoffentlich alles gut ist. Ich habe jetzt nichts gehört, vielleicht weißt du ja was. Aber was ist das für ein Typ?
Ach, Easy ist unfassbar sympathischer Kerl. Er sitzt auch neben mir in der Kabine. Muss sich lange drum kämpfen, weil es in der Rückrunde saß er schon neben mir. Dann hat es irgendwie in der neuen Saison die Sitzordnung wurde so ein bisschen verwischt. Jetzt sitzt er wieder neben mir und ich habe es vor dem Spiel noch zu ihm gesagt, dass ich im Gefühl habe, dass er heute das entscheidende Tor macht, weil er einfach ja schon einen Spitznamen bei uns, die Seide, hat, weil er viele wichtige Tore macht, oft auch das Entscheidende. Und einfach schön, dass es sich wieder bewahrheitet hat. Ich glaube, ein Spielertyp, der aktuell sehr gefragt ist, den es in wenigen Teams so gibt. Klassischer 1-gegen-1-Spieler, der auch ja durch seine Antrittsstelligkeit sehr, sehr schwer zu verteidigen ist. Und ja, deswegen bin ich sehr froh, dass er am Anfang der Saison bei uns 3 Jahre verlängert hat oder 4, ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall, dass er seinen Vertrag verlängert hat.
Spielt ihr eigentlich das Lied für ihn auch, dieses Bacci, Bacci, Zambo? Oder kennt das keiner mehr?
Nee, bei uns kommt da meistens Easy, Easy, Tamam, Tamam. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt.
Ah, ja, klar.
Easy, Easy, Tamam, Tamam.
Geht er ins andere Genre, aber das wird dann meistens abgespielt, wenn er getroffen hat in der Kabine.
Sag mal, und dann hatte Strassi Lars Kehl angesprochen. Hast du was gehört, wie schlimm das ist?
Ich habe nach dem Spiel mit ihm kurz gesprochen und die ersten Tests haben erstmal ergeben, dass es so aussieht, als wäre nichts Strukturelles kaputt. Ist natürlich dann auch schwer zu sagen, wenn er dick angeschwollen ist. Aber die erste Rückmeldung war erstmal positiv. Muss man jetzt mal abwarten, wenn dann ein Bild gemacht wird, ob ein Bild gemacht wird, weil ich glaube, da muss auch erstmal der Fuß ein bisschen abgeschwollen sein. Aber jetzt die erste Rückmeldung war erstmal positiv, dass es vermutlich eher die Kapsel ist. Aber ich will jetzt nicht zu viel sagen, weil ich ihn erstens nicht untersucht habe, zweitens keine Expertise auf dem Gebiet habe. Ist nur das, was ich jetzt von ihm, beziehungsweise von unserer Physioabteilung mitbekommen habe.
Ja, aber trotzdem, man merkt, der Kapitän, gut informiert, gut sortiert, hier kann auf alle Fragen antworten.
Ja klar, das liegt einem natürlich am Herzen, wenn ein Spieler dann relativ früh ausgewechselt wird. Ich glaube, das ist selbstverständlich, dass man da nachfragt. Und ich glaube, das haben auch fast alle Jungs gemacht, egal ob Kapitän oder nicht. Ich glaube, das zeigt auch einfach nochmal den Zusammenhalt in unserer Mannschaft. Dass uns wichtig ist auch, wie es vielleicht den Jungs geht, die vielleicht mal eine schwere Phase durchmachen, sei es, weil sie nicht spielen oder weil es eine Verletzung ist. Und von daher beschreibt das uns, glaube ich, auch ein Stück weit als Team.
Ja, wir drücken auf jeden Fall auch die Daumen, dass es nichts Schlimmes ist und dass er dann demnächst wieder dabei sein kann im Saisonendspurt mit dem VfL Osnabrück. Jannik, vielen Dank nochmal. Wir drücken euch die Daumen und sehen uns dann vielleicht nochmal im Stadion. Liebe Grüße nach Osnabrück.
Danke für deine
Zeit.
Danke.
Tschüss. Vielen Dank, liebe Grüße.
Ja, ein wahrer Kapitän, ne? Aufgeräumt, kannst du einem was sagen. Das ist vorbildlich, der war ja pünktlich im Call hier, muss man schon sagen.
Das ist unser Jannik Bakic.
Muss am Namen liegen.
Kommen wir zum nächsten Verein, der im Aufstiegsrennen Big Points gelandet hat am Wochenende. Wir sind bei Rot-Weiß Essen, der Tabellenzweite, hinter dem VfL Osnabrück am Samstag 4-1 gegen den FC Ingolstadt gewonnen. Obwohl es lange ein bisschen knapper aussah, hinten raus dann noch der deutliche Sieg. Jetzt sind es insgesamt 7 Siege in Folge für RWE, vor allem zu Hause, zuletzt bockstark. Sie treffen immer, sie haben Spieler, die den Unterschied ausmachen können und ich habe den Eindruck, RWE ist auch eigentlich nicht mehr vom Aufstieg abzuhalten.
Also ich habe große Teile dieses Spiels gesehen, war sehr interessiert daran, wie Tobi moderiert am Samstag, wie Essen spielt. ich muss sagen, also man merkt dieser Mannschaft jetzt wirklich an, dass sie voll gepumpt ist mit Selbstvertrauen. Man merkt es ja, glaube ich, auch im Stadion, dass auf einmal da die Fans hinströmen. Das war ja in den letzten Wochen schon ein Thema, dass man darauf gewartet hat, wann kommt denn diese Aufstiegseuphorie. Selbst bei Heimspielen gegen, ich sag mal, schwächere Gegner war das jetzt nicht ausverkauft. Aber ich glaube, jetzt unter der Woche waren auch 1000 Fans in... wo haben sie gespielt? In Schweinfurt. Also man merkt jetzt richtig, da fängt das Kribbeln an. Der RWE ist da, der RWE zieht jetzt voll durch. Aber wie es so ist, ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass die jetzt 5-mal in Folge noch gewinnen. Also die werden auch noch irgendwo Punkte liegen lassen. Kommenden Sonntag geht es nach Cottbus. Also das wird ein ganz, ganz heißes Spiel. Man sieht an dem 1-0 von Abiyama, dass einfach super viel funktioniert, diese Ballannahme. Also wenn die da nicht irgendwie das Ding einrahmen und neben das Knie von Penny Islacker hängen, weiß ich nicht. Das war so ein geiles Teil. Ich habe es auch dem Tobi geschrieben während der Übertragung. Richtig geil. Wo es natürlich auf Sonntag hingesehen ein bisschen Probleme geben könnte, ist natürlich die linke Seite. Brumme ist gesperrt, Bubari ist wahrscheinlich angeschlagen. Also da muss man dann schon ein bisschen tricksen. Aber ich glaube, dass Uwe da eine gute Lösung finden wird. Und dann schauen wir uns das am Sonntag mal an.
Also ich würde glauben, wenn am Sonntag in Cottbus, ich bin ja mit Strassi da, freue ich mich schon drauf, wenn da nicht verloren wird, dann ist RWE nicht mehr zu stoppen. Sollte Cottbus dieses Spiel gewinnen, dann ist es ja nur noch ein Punkt. Dann fängst du vielleicht auch nochmal an nachzudenken. Das ist ja das, wenn du so eine Serie hast, du strotzt ja vor Selbstbewusstsein. Auf der anderen Seite, dass sie jetzt mit 12 Siegen durchgehen bis zum Schluss, das kann man sich irgendwie auch nicht vorstellen. Aber definitiv würde ich sagen, ist RWE im Moment nach Osnabrück die heißeste Mannschaft der Liga.
Das würde ich genauso unterschreiben. Ich weiß auch gar nicht, Bucky, wenn du da sagst mit ja, und die können ja jetzt eigentlich auch nicht nochmal 5 gewinnen, weiß ich gar nicht. Weil die gewinnen ja auch in dieser Phase Spiele, wo du eigentlich denkst, wie haben die eigentlich gewonnen? Ja, also ich sehe da eine große Stabilität. Ich sehe, dass vor allen Dingen Dixon Abiyama 11 Einsätze, 10 Scorerpunkte, also der Neuzugang hat sich auf jeden Fall bezahlt gemacht. Ich meine, klar, wenn man irgendwann 10 Spieler holt, dann ist natürlich auch die Wahrscheinlichkeit größer, dass irgendwann mal ein Stürmer auch funktioniert. Aber Spaß beiseite, da sind sie natürlich dran geblieben, die Essener, und haben ihn dann kurz vor Schluss, oder wie Jannik Bakic sagen würde, kurz vor knapp geholt. Und das ist natürlich ein absoluter Garant. Wenn du weißt in der Mannschaft oder auch als Trainer, du hast da einen Spieler, der hat gerade einen enormen Lauf, entweder vollstreckt er selber oder legt auf, das zieht dich ja auch nochmal hoch. Also ich glaube, Rot-Weiß Essen wird aufsteigen. Da gibt es, gerade bei mir aktuell habe ich da wenig Zweifel. Trotz alledem bin ich gespannt, wie Cottbus reagiert. Wollitz wird sicherlich die Woche nochmal das ein oder andere zündeln vielleicht, also verbal. Und dann wird das am Sonntag ein Clash.
Definitiv.
Also ihr habt jetzt so die einzelnen Spieler angesprochen, die jetzt sich hervortun. Aber RWE hat einfach auch eine super Achse. Wenn du so Leute nimmst wie Schulz und Jasula natürlich, das sind halt Spieler, die Mannschaft so anführen und die dafür sorgen, dass eines nicht passiert. Davor hat nämlich Uwe Koschinat gewarnt, wir dürfen jetzt Selbstbewusstsein nicht mit Selbstüberschätzung verwechseln. Den Eindruck hat man bei RWE überhaupt nicht. Sie müssen weiter sehr viel investieren, auch jetzt gegen Ingolstadt. Wie gesagt, es stand lange knapp. Als sie dann den Ausgleich kassiert haben, war kurz mal so ein bisschen die Energie gezogen. Die kommt dann an der Hafenstraße natürlich dann schnell wieder zurück. Und solche Dinge zeigen dann, selbst bei Widerständen schaffen sie es dann, so ein Spiel dann am Ende auch wieder klar zu gewinnen. In Schweinfurt, das war sehr souverän. Und jetzt kommt eben alles auf das Ding in Cottbus an. Und ich bin dabei, Veggie, wenn sie es nicht verlieren, dann ist ein Großteil geschafft und dann haben sie einfach zu viel Substanz im Kader und zu viel Selbstbewusstsein, dass sie es bis zum Ende bringen werden.
Interessant übrigens auch, weil du von dieser Achse sprichst, weil Schulz, Jasula ja eigentlich beide mal zwischendurch schwierige Phasen in der Saison hatten. Also Schulz war ja eigentlich der Erste, der immer geopfert wurde, wenn es eine Umstellung gab. Und ich glaube, das ist so ein Spieler, vielleicht spielt Rios Alonso spektakulärer. Allein, wie heißt er nochmal genau?
José Enrique Rios Alonso.
Allein auch aufgrund seiner Tore zum Beispiel ist das einer oder die langen Bälle auch hinten raus, wenn ein Brumme da ist. Aber ich glaube schon, dass Schulz für die Statik in der Mannschaft unheimlich wichtig ist. Mit seiner Art, auch Jasula, der ja, wo wir auch mal spekuliert haben, ist das Verhältnis zum Trainer eigentlich so uneingeschränkt, wie sie es darstellt. Dann hat ja Uwe selber irgendwann gesagt, der macht zumindest Mitspieler um sich rum immer besser. Also das finde ich schon bemerkenswert.
Kolz war ja auch verletzt, der hat ja auch gefehlt. gehört ja zu dieser Achse mit dazu. Und dann hat man vorne halt immer wieder ausgetauscht. Ich glaube, da hat man jetzt auch einen Weg gefunden. Jasula, der Vertrag hat sich verlängert, ne? Janik?
Vertrag hat sich mit dem Spiel gegen Ingolstadt automatisch verlängert, weil er jetzt eine gewisse Anzahl an Einsätzen hat. Hat er bei uns am Mikrofon ja dann auch live bestätigt, dass er noch ein weiteres Jahr bei RWE spielen wird, weil er einfach auch richtig Bock hat. Und vor allem zweite Liga, das wäre natürlich nochmal ein tolles Abenteuer mit so einem Traditionsclub.
Und was man nicht vergessen darf, Rot-Weiß Essen hat in der englischen Woche 9 Punkte geholt. Das ist nämlich das Besondere an einer englischen Woche.
Innerhalb von kürzester Zeit 9 Punkte, genauso wie übrigens die Fick.
Ja.
Und damit den Klassenerhalt.
Aber dann blicken wir doch mal ganz kurz noch auf das Spiel gegen Cottbus, weil wir jetzt Cottbus noch nicht so groß angesprochen haben. Die gehen natürlich jetzt, ja, wie gehen sie in das Spiel? Angeschlagen, angespitzt, angenockt, weil diese Niederlage in Osnabrück, die tut natürlich schon ein bisschen weh. Und Pele Wollitz hat man es ja auch angemerkt, der ja, war halt ein Pele Wollitz dann nach dem Spiel.
Ja, ja gut, der war natürlich
vor dem Spiel auch.
Ja, vor dem Spiel auch. Das ist natürlich eine Emotionalität. Ich muss auch sagen, also ich habe dann gestern auch nochmal versucht rauszufinden, was ist denn das eigentlich? Also hier kommt der Jahrhunderttrainer vom VfL Osnabrück zum VfL Osnabrück und da sind Mittelfinger geflogen. Habe ich selten so gesehen. Weiß ich nicht, ob man das machen muss. Natürlich hat man sich nicht liebevoll getrennt, aber das ist jetzt auch schon 1000 Jahre her. Ich finde, da kann man, glaube ich, auch nochmal appellieren, dass das vielleicht in Zukunft ein bisschen liebevoller abgeht. Aber bin ich da auf der falschen?
Ja, ich würde es mir auch wünschen, aber da muss man sagen, da gehören 2 dazu. Ja. Und da müssen wir ja auch mal fair sein. Also so gern wir an der Bremer Brücke sind, also wenn du nicht lila-weiß bist, dann ist das jetzt auch kein Schmusekurs oft von den Tribünen.
Frag mal Fabi Klos.
Genau. Und Pele Wollitz ist ja da noch einer, der eben nicht total gelassen über den Sachen drüber steht, sondern der will gelassen sein, aber das zündet den so dermaßen an. Ich finde es halt grundsätzlich schade, weil ich es schon überragend finde, was er für den Verein auch geleistet hat.
Genau, und deswegen die Emotionalität war da und Cottbus hat ja auch kein schlechtes Spiel gemacht. Ne? Also die haben ja wirklich auch gerade in der Anfangsphase viele Zweikämpfe gewonnen, hatten viel vom Ball, haben viel nach vorne gemacht. Es fehlte einfach das, was so Cottbus ausgemacht hat und da hoch nach oben gebracht hat. So die Gier, so diese Griffigkeit, diese Kaltschnäuzigkeit, diese einfach auch große Torchance. Da gab es, glaube ich, eine oder anderthalb und das hat dann nicht gereicht. Und dann war es eben dieser eine Fehler, wo sie einfach nicht gut verteidigen und Bacci das Tor macht. Ich glaube aber nicht, dass dadurch jetzt irgendwas da komplett durchgerüttelt wurde. Jetzt haben sie ein Heimspiel, das ist ja auch nochmal ein Faustpfand. Ich bin mir sicher, am Sonntag ist das Ding da voll. Da geht's richtig zur Sache. Und Cottbus hat natürlich auch Chancen, gegen Rot-Weiß Essen zu gewinnen. Und dann sind die wieder ganz normal mit von der Partie, auch in Richtung Platz 2. Also ich schreibe Cottbus in keinster Weise ab, auch nicht nach der Niederlage. Und dann gehen sie halt irgendwie bis zum Schluss ins Rennen um Rang 3, auch wenn sie dann gegen Essen verlieren und die ersten beiden dann weg zu sein scheinen.
Also eine Sache zu Pele Wollitz muss ich sagen, das sind ja diese Psychospielchen, die wir ja auch als Fans irgendwie cool finden vor so einem Spiel, wenn man den Gegner mal so ein bisschen anspitzt, da mal einen Pfeil hinschickt und so. Das ist, also ich mag sowas. Das kann natürlich total nach hinten losgehen. Ich habe im Vorfeld versucht zu verstehen, warum eigentlich der Jahrhunderttrainer und oder Trainer und Spieler, der da über 10 Jahre beim Verein gearbeitet hat, warum der so einen schlechten Ruf hat bei den Fans. Wahrscheinlich kannst du darüber eine eigene Podcast-Serie machen, das Verhältnis zwischen Wollitz und Osnabrück. Will da gar nicht jetzt so tief reingehen. Aber ich war dann schon überrascht, dass er dann wirklich ausgepfiffen wurde. Und dann gab es ja auch ein kleines Plakat nach dem Spiel gegen ihn, weil er eben so geschossen hat. Ich glaube, dieses Tischtuch zwischen Cottbus und Wollitz ist sowas von zerschnitten, was ja jetzt im Netz letztendlich auch nicht schlimm ist. Aber da muss es ja auch nicht so enden, wie es gestern geendet hat. Ich glaube trotzdem, dass die Art und Weise, wie Wollitz immer wieder ja, nach außen sich repräsentiert. Ich finde das ja gut und ich finde es auch insofern gut, das ist ja ganz gezielt von ihm eingesetzt, weil er dadurch ja auch den Fokus wegnimmt von seiner Mannschaft. Und jetzt bin ich wieder beim Sportlichen. Ich fand, Cottbus hat ein richtig gutes Spiel gemacht gestern in der ersten Hälfte. Die haben beim Tabellenführer gespielt, waren die aktivere Mannschaft, hatten deutlich mehr, ich sag mal, Torraumszenen, hatten viel mehr Standards. Wenn Osnabrück eine Standard kassiert in der ersten Hälfte, dann steht es 0-1 und dann ist das ein ganz anderes Spiel. Und deswegen ist es so bitter aus Cottbuser Sicht, dass man da gestern wegen einem Fehler verliert. Man kann sagen, Osnabrück hat jetzt gespielt wie ein Spitzenreiter, haben dieses eine Tor gemacht. Aber ich glaube nicht, dass Cottbus jetzt in Bezug auf Sonntag dadurch irgendwie total eingeknickt ist. Ich glaube, dass Cottbus mit dem Messer zwischen den Zähnen, sage ich mal, auf RWE trifft. Und da wird es dann richtig abgehen am Sonntag. Weil wichtig ist ja auch eins, gewinnt Cottbus dieses Spiel gegen Essen, dann sieht es natürlich ganz anders aus. Ne?
Ein Nachtrag vielleicht noch zur Emotionalität. Es war jetzt keine repräsentative Umfrage, aber ich habe da natürlich gestern mit dem einen oder anderen vom VfL mal gesprochen vor dem Spiel, wie man es macht und mal so eine Einschätzung geholt. Ich sag mal so, das, was Wollitz vor dem Spiel gemacht hat, hat jetzt vielleicht nicht nur die Cottbusser motiviert und deswegen muss man vielleicht mal schauen, dass man, weil es war ja sowieso schon viel Druck drauf, also mit den Aussagen wie, die kümmern sich ja eh schon um zweite Liga, die sind ja eh schon für sich aufgestiegen und so weiter und so fort, hat er natürlich auch den VfL heiß gemacht. Ne? Ist vielleicht dann auch jetzt nicht so geschickt immer.
Ich verstehe das gar nicht. Das hat nämlich zum Beispiel Markus Stegmann auch gesagt, dass die Töne aus Osnabrück waren irgendwie so, dass man ja schon gefühlt in der zweiten Liga ist, dass die Planungen schon abgeschlossen sind für die zweite Liga.
Der Joe Enox hat im Interview lediglich gesagt, dass sie sich natürlich schon auch um die zweite Liga kümmern. Alles andere kannst du ihn ja gleich entlassen.
Also da muss ich auch sagen, das ist aber teilweise auch so Billo-Psycho-Spielchen der Verfolger. Also wir haben immer gesagt, Osnabrück ist so knapp aufgestiegen, dass sie nie eine Mannschaft formen konnten, die schon von vornherein zweite Liga tauglich ist. Also wenn du jetzt als Management und als Tabellenführer keine zweigleisigen Pläne in der Schublade hast, dann hast du deinen Job falsch gemacht. Also die in Osnabrück, ich habe ja gerade auch gesagt, das Publikum finde ich auch nicht immer alles korrekt, aber jetzt Osnabrück vorzuwerfen, dass die sich mit der zweiten Liga beschäftigen, das ist ja lächerlich. Also diese Psychokarte solltest du lieber im Schrank drin lassen.
Ja, beschäftigen sich einige wahrscheinlich hinter den Kulissen mit der zweiten Liga. 5 Teams kommen ehrlicherweise noch für den Aufstieg in Frage. Über Fair sprechen wir gleich noch. Die sind möglicherweise jetzt doch rausgeflogen. Aber dazu gehört auf jeden Fall noch Hansa Rostock mit aktuell 59 Punkten, also ein Punkt hinter der Relegation. Jetzt gab es das 5:1 gegen Ulm. Der liebe Kollege Mike Münkel war dabei und erzählt uns erstmal, wie es war.
Ja, sonnige Grüße hier aus dem Ostseestadion. Ihr hört richtig. Die Sonne hat geschienen, perfektes Fußballwetter, über 26.000 hier im Ostseestadion und davon 400 mitgereiste Fans aus Ulm. 382 Kilometer sind es für die Spatzen gewesen, das ist schon beachtlich. Aber am Ende war für Schwarz-Weiß nichts zu holen hier. 5:1 heißt es am Ende für den FC Hansa Rostock. Daniel Brinkmann hat gesagt, wir müssen das alles vergessen machen. Das vielleicht eher schlechte Spiel in Ferl, diese Niederlage hier in Köln. Wir müssen mit freien Köpfen spielen. Und das haben sie gemacht. Allen voran Emil Holte natürlich mit 2 Toren heute wieder. Beeindruckend, was er hier auf den Platz gezaubert hat. So wie der Rest der Mannschaft natürlich auch hochverdient. Die Ulmer haben eine gute Phase gehabt in der ersten Halbzeit. Nach der Halbzeitpause gleich mit dem Anschlusstreffer. Aber postwendend das 3:1. Für Rostock keine Chance, also für Pavel Dotschev gegen seinen ehemaligen D-Jugendspieler Daniel Brinkmann. Pavel Dotschev und Ulm, ja, nachdem Havelse gegen Saarbrücken gewonnen hat, hätten sie heute bis auf 5 Punkte rankommen können an Saarbrücken. Aber Rostock hat hier heute keine Zweifel aufkommen lassen. 5:1 am Ende. Rostock ist weiter big im Business und ich gebe zurück ins Big Business des Streuselkuchens und des Fußballsachverstandes. Schöne Grüße nach Köln.
Das 5:1 von Hansa Rostock am Ende, ja, sehr deutlich, aber so richtig amused war Daniel Brinkmann nicht, hat sich sehr über das Gegentor geärgert und hat irgendwie gesagt, eigentlich müssen wir es souveräner runterspielen. Also man merkt, er versucht da jetzt schon auch keine unnötige Euphorie aufkommen zu lassen, sondern die Schärfe hochzuhalten, denn er weiß auch, eigentlich musst du jetzt die letzten 5 Spiele alle gewinnen, wenn du die Chance haben willst, aufzusteigen.
Ja, wir haben ja Hansa am Mittwoch gesehen in Ferl. Ich hatte es ja vor dem Spiel irgendwie ausgerufen, als das Endspiel, wer da gewinnt, der hat eine richtig gute Chance. Ich muss nochmal zurückspringen an das Spiel in Fair, weil das noch so in den Köpfen ist. Also das war schon ein Sieg da, das war schon ein bisschen glücklich, muss ich sagen. Also die hatten 10 gute Minuten und die haben gereicht, um Fair zu schlagen. Und haben es jetzt eben am Samstag vergoldet mit dem 5:1-Sieg. Und es fällt schon auf, dass Brinkmann immer, wenn sie gewinnen oder wenn es positiv aussieht, dass der immer dieser Mana ist, dass sie wirklich nicht abheben. Andersrum, wenn sie schlecht spielen, dass sie dann, dass er dann auch die Mannschaft lobt. Das ist so ein bisschen Psychospielchen von ihm.
Gut, das wird jetzt wahrscheinlich auch in den nächsten Wochen noch kommen, dass da der ein oder andere versucht, in Trickkisten zu greifen. Wir hatten Rostock ja gesehen in Ferl, wo sie dann gewinnen, wo sie dann eher, war jetzt auch nicht die beste Leistung, aber sie ziehen das Ergebnis und darum geht's ja jetzt. Also es geht jetzt darum, in dieser Zeit einfach zu gucken, dass du die maximale Punktzahl da abgreifst, damit du dann am Ende deine Ziele erreichst. Und natürlich ist Hansa Rostock bis zum Ende dabei. Die haben eine Wucht, die haben die Spieler, die haben alle Möglichkeiten.
Aber die Frage ist natürlich jetzt, auch die müssen natürlich eigentlich auf Cottbus hoffen, dass Cottbus das Spiel gewinnt am Wochenende. Also zumindest nicht Essen gewinnt, weil sonst ist es am Ende, sind die zwei oben durch und es ist ein Dreikampf um Platz drei.
Das wäre dann ein ekliger Dreikampf, weil es dann einfach nur um einen Relegationsplatz geht. Emil Holten, es geht ja auch darum, dass man Spieler in Form bekommt. Das, was wir eben über Yannick Müller gesagt haben oder Bacci oder Abiyama bei Rot-Weiß Essen, es geht ja jetzt darum, dass du eben Spieler in die Spur bekommst, die eben diese Spiele entscheiden. Bei Honsa ist es aktuell einfach Emil Holten, der ja ein bisschen im Schatten stand von Naderi, beziehungsweise man hat ja gehofft, dass er dann aus dem Schatten raustritt, wenn Naderi weg ist, und das macht er aktuell. Für mich ist das so ein Spieler, der wirkt erstmal ein bisschen, wie nennt man so, stachsig, wenn man so unbeweglich, sagt man da stachsig?
Straßburgerisch.
Starksig, ja, glaube ich.
Starksig, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist mir aufgefallen, dass der vor allem so in der Box, wenn es darum geht, sich zu positionieren, wo kommt der Ball hin, wo könnte er hinkommen, da finde ich, hat er extreme Stärke, dass er sich einfach durchsetzt im Zweikampf gegen den Innenverteidiger und sich richtig positioniert. Ganz starke Qualität von ihm.
Und er vergibt fast keine Großchancen, ne? Ich glaube, 14 Großchancen, 13 Tore und niemand spricht mehr über Naderi.
Nee, da haben sie alles richtig gemacht. Ein paar Millionchen, ich glaube, der ist in Schottland glücklich. Also Stand jetzt, ihr habt's ja nicht wahrhaben wollen. Ich habe gesagt, der Holten, der wird dann seine Freiheiten nutzen und naja, gut. Beim nächsten Mal wisst ihr es besser.
Auf der anderen Seite muss man sagen, siehst du jetzt, wie bitter die Niederlage gegen Viktoria Köln ist, weil da eine Siegesserie gestartet, dann bist du zwei zurück und ich glaube, Hansa muss hier auch, also gefühlt muss Hansa auch hoch, denn wenn du dir mal vorstellst, was da eventuell nächstes Jahr aus der zweiten Liga runterkommen könnte, ne? Also wenn eine Mannschaft wie Fortuna Düsseldorf absteigen sollte oder sowas, dann bist du ja auch nicht automatisch der große Favorit. Die Löwen werden einen neuen Anlauf nehmen. Also ich habe so das Gefühl, dass Hansa ein bisschen was hat liegen lassen dieses Jahr, ohne sie jetzt schon abzuschreiben.
Ja, ist ja genau das, was Brinkmann uns am Mittwoch auch vor dem Spiel verraten hat, dass sie dieser schlechten Phase zum Start der Saison hinterherlaufen, diese ersten 10 Spiele, dass ihnen da einfach die Punkte fehlen, die jetzt eben entscheidend werden. Aber ich finde trotzdem, Hansa hat eine sehr, sehr gute Ausgangssituation. Die spielen zwar nicht mehr gegen den direkten Konkurrenten, aber sie wissen, nächste Woche Sonntag nehmen sich zwei die Punkte. Es spielt auch noch Cottbus gegen in Duisburg. Also da gibt es noch direkte Duelle, wo nicht jeder voll punkten kann. Und deswegen muss Hansa einfach da sein. Sie wissen, wenn sie alle 5 Spiele gewinnen, steigen sie auf.
Stellt euch mal eine Relegation Hansa gegen Dynamo vor. Um Gottes Willen.
Apropos Duisburg, der MSV natürlich auch noch mittendrin. Ein Punkt besser als Hansa Rostock und jetzt am Wochenende mit dem 4:1 bei Waldhof Mannheim. Alex Küpper verrät uns mal, wie es war.
Sie können es doch noch auf fremdem Platz. Und wie? Der MSV Duisburg gewinnt mit 4:1 bei Waldhof Mannheim und sendet ein klares Signal an die Liga. Mit uns ist zu rechnen. Der MSV, einige Male eingeladen vom SV Waldhof, der hat, wie Janne Sietan es formuliert hat, Geschenke verteilt. Aber Duisburg hat das Ganze dann am Ende auch souverän über die Zeit gebracht und holt sich jetzt vor der Gästekurve, wo knapp 3000 Zebras stehen, den hochverdienten Applaus. Es ist einfach beeindruckend. Du verlierst dieses Derby gegen Essen, ein absoluter Tiefschlag. Und dann meldest du dich zurück mit einem Sieg über den Spitzenreiter Osnabrück und dann mit dem ersten Auswärtssieg seit Monaten. Eine Mannschaft, die eine solche mentale Stärke unter Beweis stellt, die musst du definitiv auf dem Schirm haben. Der Aufstiegskampf in der dritten Liga, unfassbar spannend und der MSV mittendrin. Euch viel Spaß, Jungs, haut rein.
Ja, MSV Duisburg, das habe ich mir notiert. Ja, beeindruckend, nach einer Derby-Niederlage in Essen letzte Woche gewinnen sie gegen den ungeschlagenen Spitzenreiter zu Hause gegen Osnabrück und jetzt dieses 4:1 gegen Mannheim. Also da ziehe ich erstmal alle Hüte, hätte ich nicht gedacht, dass man da so nochmal rauskommt. Ich habe mir notiert, Dominik Kota, finde ich eine ganz interessante Geschichte, hat ja am Samstag einen Doppelpack erzielt, ausgerechnet, kann man ja fast sagen, bei seinem Ex-Verein, ausgerechnet. Der ist ja damals schon mit Dresden aufgestiegen, ausgerechnet in Mannheim, da wo er getroffen hat. Und ich finde das eigentlich ganz interessant, ich weiß gar nicht, ob es das schon mal gegeben hat, der könnte ja jetzt zum dritten Mal in Folge aufsteigen, 24 mit Regensburg, 25 mit Dresden, 26 mit Duisburg, also mit drei unterschiedlichen Mannschaften. Das ist eigentlich eine Frage an unsere Statistiker, Strassi und Weggi, ob das schon mal gegeben hat.
Der ist der Miodrag Bilodedic der dritten Liga. Das ist das achte Mal, dass das hintereinander einer schafft. Nein, ich hab die, also da kenne ich mich nicht aus. Das ist deine Aufgabe, über sensationeller Fakt das rauszusuchen. Bei Kota finde ich so interessant, weil ich den für einen außergewöhnlichen Drittligaspieler halte. Ich finde den viel zu gut für die Spielklasse. Aber in der zweiten Liga hat er noch nie irgendwo länger das mal zeigen können. Das ist schon interessant, dass so ein Profil eines Spielers, ich glaube, das ist auch ein sehr individueller, auch ein Stück weit mit einem eigenen Kopf ausgestatteter Spieler, aber wie der gerade im Moment zündet, also richtig stark.
Wahrscheinlich würde er in der Bundesliga dafür dann wieder super funktionieren, weil die da zumindest größte Teile Fußball spielen. Unterm Strich muss man ja mal sagen, der MSV Duisburg hat nach 33 Spieltagen 60 Punkte eingesammelt. Ja, das ist natürlich ein absoluter Meilenstein. Das ist absolut Wahnsinn. Sie sind jetzt in den letzten 5 Spielen bei allem dabei, was geht. Sie haben diesen Scheißdreck da abgewischt mit dem Auswärtsding zur richtigen Zeit, nämlich jetzt gegen Ende der Saison. Was sie zu Hause drauf haben, haben wir gesehen. Jetzt dürfen sie natürlich nicht anfangen, zu Hause zu wackeln. Aber denen traue ich alles zu. Das wird einfach ein wunderbarer Kampf um den Aufstieg bis zum Schluss. Aber, das sage ich jetzt hier schon mal ganz klar, es können nicht alle hoch.
Und interessant ist ja, dass wir gerade gesagt haben, Osnabrück ist so stabil, die ziehen durch. Essen, sagt der ein oder andere hier am Tisch, die können noch 12 Spiele am Stück gewinnen. Bei Rostock sagen wir, boah, Rostock, die haben jetzt ein Programm, die können durchziehen. Duisburg, die gewinnen jetzt sogar auswärts, ey, die können bis zum Schluss auch alles gewinnen. Also die einzige Mannschaft, wo wir das jetzt nicht gesagt haben, ist Cottbus. Aber wenn Cottbus gegen Essen das Spiel gewinnt, dann trauen wir denen das eigentlich auch zu. Das heißt, du hast jetzt 5 Mannschaften oben, wo du nicht das Gefühl hast, da schwächelt jetzt eine Mannschaft, sondern du hast eher das Gefühl, dass die jetzt alle zum richtigen Zeitpunkt, das hatten wir ja ausgerufen, dass die halt voll durchziehen alle.
Und ich werfe auch nochmal in den Ring, Paragraph 46 der Spielordnung könnte auch noch eintreffen beim Spiel Duisburg gegen Cottbus. Ganz wichtig, das Hinspiel hat, ich glaube, Cottbus mit 3:2 gewonnen. Und wenn Duisburg das Rückspiel auch mit 3:2 gewinnt, dann sind sie zumindest was den direkten Vergleich angeht, gleich auf. Und es könnte sein, weil das Torverhältnis sehr, sehr nah beieinander liegt, dass es da zu einem Entscheidungsspiel kommen könnte. Das nur schon mal am 13. April hier in den Raum geworfen.
Wahnsinn. LDS im ersten Entscheidungsspiel der dritten Liga aller Zeiten, Jannik Barkic.
Ja, eine Mannschaft, ich habe schon angesprochen, ist möglicherweise rausgefallen aus dem Aufstiegsrennen. Das hat auch der Trainer so gesagt. Der SC Verl spielt nur 1:1 in Aue. Die Reise ist vorbei, hat Tobi Strobel erstmal gesagt. Ist es wirklich so, muss sich Verl, nicht, dass man jetzt, glaube ich, dass da jetzt eine Welt zusammenbricht, aber jetzt wäre es schon echt ein großer Kraftakt. Ne? Jetzt haben sie 55 Punkte, 5 hinter Platz 3 und wir haben es gerade gesagt, die anderen sind einfach alle zu stabil.
Ja, also wir haben ja Verl die ganze Saison über gelobt, mega Offensive. Wir haben uns natürlich immer gefragt, was macht das mit der Mannschaft, wenn man lange da oben ist, wenn es dann wirklich in die Crunch-Time geht, was macht das mit der Birne? Und es fällt jetzt schon auf, dass sie spielen weiter ihren Fußball, aber sie sind nicht mehr so effektiv, sie schießen nicht mehr so viele Tore und vor allem, was auffällt, sie schenken viel zu viele Punkte nach Führungen her. So passiert ja auch gegen Rostock am Mittwoch. Jetzt gegen Aue ziehen sie wieder nicht den Dreier. Jetzt sind es insgesamt schon 19 Punkte, die sie nach Führung verspielt haben. Das ist in Summe einfach zu viel. Und man kann dann letztendlich, glaube ich, sagen, dann hat doch dieser Aufstiegsdruck dann doch was mit der Mannschaft gemacht. Das, was man einfach nicht wusste, was passiert mit dem SC Verl, wenn es da oben so lange um die heiße Wurst geht. ist ihnen dann noch wohl auf die Füße gefallen.
Ich finde, man kann dem SFL wirklich auch überhaupt gar keinen Vorwurf machen. Möglicherweise oder wahrscheinlich sind die Verler immer noch spielerisch die beste Mannschaft der Liga. Aber was sie eben von den anderen unterscheidet, oder das haben wir gegen Rostock ja auch festgestellt, aber das soll jetzt auch kein Vorwurf sein, aber sie sind vielleicht nicht so abgewichst wie die Truppen aus Essen oder aus Rostock oder auch eben aus Osnabrück. Das geht ihnen vielleicht so ein bisschen ab. Das ist aber auch überhaupt nicht schlimm. Vielleicht kann man das auch nicht so gut vereinen, wenn du spielerisch so verzauberst, dann musst du vielleicht woanders ein paar Abstriche machen. Trotzdem sind sie eine der Attraktionen der Liga und Tobi Strobel für mich ganz heißer Kandidat als Trainer des Jahres, finde ich.
Er wurde ja unter der Woche schon beim KSC gehandelt. Ich weiß gar nicht, ob das schon fix ist oder sowas. Also auf jeden Fall, dass dieses Gerücht aufgeploppt ist, wundert mich jetzt nicht.
Es gibt noch ein ganz anderes heißes Gerücht. Es ist nämlich auch noch ein Bundesligist wohl an ihm dran, der sich im Abstiegskampf befindet. Und sollte dieser Bundesligist absteigen, dann ist man wohl stark daran interessiert, Tobi Strobel in den Verein zu holen.
Meinst du den VfL Wolfsburg?
Das kann durchaus sein, ja.
Aber da gibt es ja auch mehrere Komponenten. A, finde ich es schwierig, jetzt Nachfolger von Christian Eichner zu werden in Karlsruhe, weil das ist ein Pulverfass, was der KSC sich da selber aufgemacht hat. Ich weiß auch nicht, ob es so geschickt war, von Strobel so kategorisch abzusagen diese Woche. Du kannst ja sagen, es ist gerade im Moment für mich gar kein Thema, ich habe hier meine Aufgabe. Und ich glaube, da werden jetzt schon die Vereine ein bisschen beobachten, wie Ferl sich jetzt in der Saisonendphase präsentiert. Denn wenn du jetzt die letzten 4-5 Spiele nicht gewinnst, dann wird der ein oder andere sagen, okay, super Handschrift, super Saison, aber am Ende dem Druck in keiner Art und Weise standgehalten.
Aber was ich sagen muss, dass Yannick Müller nicht verrät, wer der große Traditionsclub ist, das verstehe ich. Aber dass Tobi Schäfer hier von Wiggy noch gekitzelt werden muss, dass der VfL Wolfsburg sagt, jetzt geht's langsam los. So, und jetzt habe ich übrigens, ja, wir müssen nämlich aufs Gaspedal drücken und es gibt eine Breaking News in Liga 3. Bucky hat ja gerade gesagt, es geht um die heiße Wurst, deswegen ist es vielleicht sogar eine Breaking Leona. Es gibt News aus dem Saarland. Der erste FC Saarbrücken verpflichtet Sebastian Jakob, unseren guten Freund Sebastian Jakob. Er wird ab der kommenden Saison Leiter Vermarktung, Bereiche Sponsoring, Partnerschaften und Hospitality. Also das, was sich ja viele Fans gewünscht haben, dass Sebastian Jakob Verantwortung übernimmt beim FCS, es wird jetzt endlich wahr. Und ich glaube, das ist eine richtige Entscheidung.
Wichtig für uns, Hospitality, wir können jetzt endlich auch in Ludwigspark in den VIP-Raum.
Ja, Bruder Jakob, Freund des Hauses, werden wir sicherlich dann demnächst auch nochmal mit ihm drüber sprechen. Also große Gesichter bleiben der dritten Liga erhalten und das trifft ja auch auf Terence Boyd zu. Da sollten wir auch noch einen Satz zu verlieren. Der Rücktritt vom Rücktritt sozusagen. Terence Boyd macht noch weiter, es wurde groß verkündet. Unter großem Jubel, ich glaube die Fans in Mannheim freuen sich sehr, weil er einfach eine richtige Identifikationsfigur geworden ist.
Möchte ich gerne mal wieder Wein ins Wasser, Wasser ins in den Wein gießen, aber ich verstehe das wieder nicht.
Wein ins Bier.
Ja, warum wurde überhaupt so früh gesagt, Karriereende und jetzt dann doch wieder? Also ich habe ja meine Kritik damals schon um den Wechsel gesagt, von Kaiserslautern nach Mannheim. Ich verstehe das nicht. Man musste doch nicht im Herbst verkünden, dass es ist. Und jetzt hat ja jede Woche eigentlich Terence Boyd den Verein noch ein bisschen unter Druck gesetzt, dass er doch mal weitermachen kann. Also ich finde, er hat absolut seinen sportlichen Wert. Er kann auch dritte Liga spielen, aber ich verstehe das nicht so ganz.
Also ich habe am Samstag saß ich hier auf dem Sofa und habe das auch erstmal wahrgenommen und wusste gar nicht so, warum jetzt auf einmal wieder zurückgerudert. Ich finde das auch erstmal komisch, wenn man etwas fix verkündet, dann hat man ja auch gefühlt dann irgendwie abgeschlossen und das ist ja dann auch etwas Erlösendes für einen Menschen. Jetzt hat er halt in der Zeit danach total bewiesen, dass er noch irgendwie einen Wert hat für die Mannschaft, ja nicht nur in der Liga, also der trifft ja alle 100 Minuten. Ich glaube, es gibt kaum einen Spieler, der häufiger trifft oder eine bessere Bilanz hat. Aber wir haben eben auch nochmal uns informiert beim Waldhof beziehungsweise bei den Verantwortlichen da. Es ist wirklich so, dass der Terence auch auf die Verantwortlichen zugekommen ist. Der wollte weitermachen, macht finanzielle Einschnitte bei seinem Vertrag und ich glaube auch, dass er der Mannschaft schon noch etwas geben kann, auch aus einer neuen Rolle heraus. Also es ist jetzt nicht so, dass der als Stürmer Nummer 1 irgendwie in die Saison geht, sondern er kennt, glaube ich, seine Rolle fürs nächste Jahr, dass er einfach von der Bank kommt und vielleicht für die letzten 20 Minuten dann nochmal der Mannschaft helfen kann, weil da ist er, glaube ich, immer noch in der Verfassung der Liga zu zeigen, dass der Dicke es noch drauf hat, wie er dann sagen würde. Also ich glaube, für die letzten 20 Minuten, wenn du ein Tor brauchst, ist er immer noch gut genug.
Ja, also ich freue mich auf jeden Fall.
Dass und als Typ noch sowieso eine Bereicherung für die Liga, ne?
Ja, absolut. Ich freue mich drauf, dass er noch ein Jahr weitermacht und manchmal passieren solche Dinge aus der Emotion heraus und er ist da jetzt hingegangen, hat gesagt, ich will nochmal.
Und jetzt soll er nochmal angreifen.
Trotzdem, um das nochmal zum Verstärken, er hatte ja jetzt auch, als er in die Saison gegangen ist, war er ja nicht der Stürmer Nummer 1. Und du hast das gerade richtig gesagt, Yannick. Also ich sage ja nicht einfach mal aus einer Laune raus, ich beende meine Karriere. Da mache ich mir ja Gedanken drüber. Und im Herbst beende ich meine Karriere und im halben Jahr später sage ich, ah nee, ich fühle mich jetzt doch in der Rolle noch wohl. Also ich finde, er wäre besser beraten, wenn er seine Entscheidungen vielleicht ein bisschen mehr durchdenkt, auch wenn es am Ende natürlich seine Entscheidung ist, um Gottes Willen. Aber wir bewerten ja auch Dinge, die verkündet werden. Und im Herbst hieß es, er beendet seine Karriere und jetzt macht er doch weiter. Dass er sportlich und wahrscheinlich für die als Kabine eine Bereicherung ist, steht da gar nicht zur Disposition.
Beuth also ein weiteres Jahr in der dritten Liga und ein Verein schickt sich an, vielleicht auch noch ein Jahr dran zu hängen. Der TSV Havelse scheint irgendwie doch noch Bock zu haben. Zweiter Sieg in Folge. Es ist der Rückstand auf den ersten FC Saarbrücken beträgt zwar 8 Punkte, aber vielleicht muss man mittlerweile sagen, es sind nur 8 Punkte, vor allem bei der Form der Saarbrücker. Wir hören uns erstmal an, was der Trainer des TSV Havelse zu sagen hat. Samir Fercici nach dem Sieg jetzt gegen Saarbrücken.
Ich habe nur Liebe für meine Mannschaft, das muss ich ganz klar so sagen, weil sie einfach auch tagtäglich dafür arbeiten und auch heute dafür gearbeitet haben, hier 2-0 zu gewinnen gegen eine Mannschaft, die nochmal deutlich andere Ambitionen hat als der TSV Havelse. Wir gehen jedes Spiel wie ein Endspiel an. Ich habe den Jungs gesagt, es ist wie beim Roulette, da kann 24 Mal schwarz kommen. Die Wahrscheinlichkeit, dass beim 25. Mal rot kommt, die ist nicht gegeben. Und genauso ist jedes Spiel immer neu zu bewerten. Warum sollte man nicht schaffen, 5 Spiele in irgendeiner Art und Weise zu gewinnen? Also das ist mein Anspruch, das ist der Anspruch an die Mannschaft, das ist auch der Anspruch der Mannschaft. Und darum schauen wir mal, wo die Reise hingeht. Wir haben jetzt Mittwoch erstmal ein wichtiges Pokalspiel, dann geht es nach Ulm und dann schauen wir mal, wo es hingeht.
Also 8 Punkte der Rückstand auf Saarbrücken und muss man dazu sagen auch die deutlich schlechtere Tordifferenz. Aber gibt es jemanden in der Runde, der dieses Wunder für möglich hält?
Als passionierter Roulette-Spieler und Spielbankbesucher muss ich Samir ein bisschen widersprechen. Jedes einzelne Jahr, aber spricht das Gesetz der hohen Zahl dagegen. Wenn ich schon 24 Mal schwarz hatte, ist die Wahrscheinlichkeit, dass rot kommt, größer als für den einzelnen Wurf mit 50-50. Dennoch nötigt mir Havelse allen Respekt ab. Ich ziehe wie Yannick Barkic alle Hüte. Ich finde das Wahnsinn, was die machen. Und das ist kein sang- und klangloser Abstieg, wenn es einer wird. Ich glaube es nämlich nicht, dass es noch reicht. Und ich finde, die wehren sich mit allem, was sie haben. Chapeau.
Ja, also natürlich ist das irgendwo auch möglich, weil vor allen Dingen der erste FC Saarbrücken natürlich, also ich weiß gar nicht, wie viele Kerzen es gibt in Saarbrücken, die sollte man alle zusammen kaufen und anzünden. Die werden am Ende dann, wenn sie den Klassenerhalt haben, ihn haben, weil die anderen es nicht geschafft haben und nicht, weil sie es selber erreicht haben. Ich hoffe, dass das auf jeden Fall jedem Einzelnen da klar ist.
Also ich muss sagen, aus diesem O-Ton von Fercici höre ich da schon so eine leichte Kampfansage auch raus. Das ist natürlich auch kurz nach dem Spiel, wenn du gegen Saarbrücken gewonnen hast. Ja, die Worte hat er sich wahrscheinlich schon zurechtgelegt, aber ich finde es trotzdem super. Wenn man auf den Abstiegskampf schaut, finde ich, ist der TSV Havelse, auch wenn es sich komisch anhört, einer der Gewinner dieser Saison. Wirklich, also dass sie, wir haben es ja schon früh in der Saison gesagt, da haben sie immer den großen Verein irgendwie ein Beinchen gestellt. Ich erinnere so an das Fallrückzieher-Tor von Paldino. Es gab immer wieder diese kleinen Momente, aber dass sie jetzt hinten raus im Saisonendsport, wo du wirklich schon seit Wochen weißt, wir werden es nicht schaffen, trotzdem nochmal sich so zusammenreißt, dann mittlerweile sind die auf Platz 17, haben 49 Tore geschossen. Das muss man sich auch mal vorstellen. Das ist ein Abstiegskandidat vom ersten Tag an und schießt so viele Tore wie, weiß ich nicht, 1860 München beispielsweise. Das ist schon, also wenn du da mal die Offensive vergleichst einfach, das ist so herausragend. Und Samir Fercici, finde ich auch, ist einer dieser Gewinner der Saison, den wir sicherlich auch in der nächsten Saison wiedersehen werden, kann ich mir vorstellen. Also der hat sich richtig interessant gemacht für viele Vereine in der dritten Liga. Aber ich glaube trotzdem nicht, dass sie es schaffen.
So, dann sind wir jetzt angekommen bei Programmpunkt Schlussakt sozusagen.
Siehst du mal, was du mit deiner Frage in Gang gesetzt hast?
Was denken Sie?
Dass man sich auch Gedanken darüber macht.
Die Frage der Woche.
Gute Frage.
Die Frage der Woche ist eine Frage rund um den Fußball, gestellt von euch. Und ihr könnt uns die Frage inklusive Antwort einschicken auf unser 4:3 Handy. Die Nummer steht in den Shownotes. Und das hier ist die Herausforderung.
Hallo in die 4:3-Runde. Hier ist der Marco aus Aschaffenburg. Insbesondere Strassi sollte Aschaffenburg ja ein Begriff sein. Er sollte das bestens kennen von seinem jährlichen Besuch beim örtlichen Stapler-Cup. Meine Frage an euch dreht sich allerdings nicht um schöne rote Gabelstapler, sondern um die Orte, an denen uns die dritte Liga jedes Wochenende begeistert, nämlich um die Stadien. So, meine Frage an euch. Welche drei Stadien der aktuellen Drittligasaison sind denn die ältesten nach Jahr der Eröffnung? Ganz wichtig ist dabei, viele Stadien wurden ja zwischendrin auch mal im laufenden Betrieb umgebaut, ne, oder erweitert. Dann zählt weiterhin das Jahr der Eröffnung. Sollte an gleicher Stelle ein komplett neues Stadion hingestellt worden sein, dann gilt hier das jüngere Jahr. Und eine Ergänzungsfrage, ne, während wir uns jetzt hier mit den drei Ältesten beschäftigen: Welches ist denn eigentlich das neueste Stadion der dritten Liga? Viel Spaß beim Rätseln. Ich bin mir sicher, ihr könnt das lösen. Und die Auflösung kommt in der nächsten Sprachnachricht.
So, erste Bauchgefühle.
Ich werfe die Eilenriede direkt rein.
Hätte ich jetzt auch drin, ja. Also, ja, genau. Eilenriede würde ich auch sagen. 60 München.
Ja, Grünwalder.
Ich wäre beim Neuss.
Schweinfurt finde ich sehr, wie die Sackstadion, finde ich sehr heiß.
Ja. Höhenberg ist auch schon sehr alt, oder? In Köln?
Boah, ja, kann auch sein. Boah, das ist. Also ich glaube, das neueste Stadion ist der
SC. Was ist mit der Bremer Brücke?
Oh, die Bremer Brücke, warte, ich habe es noch gelesen.
Habe ich auch im ersten Moment gedacht.
1938, glaube ich.
Glaubt ihr nicht, dass der Ludwigspark das neueste ist? Der wurde doch neu gemacht, oder?
Ja, aber an gleicher Stelle wurde der umgebaut. Das heißt.
An gleicher Stelle.
Also ich gucke gerade mal auf die Tabelle. Es gibt da.
Ist es dann Alemannia Aachen?
So ein paar. Ja, das kann natürlich auch sein.
Ja, Aachen kann natürlich gut sein.
Ja, Alemannia Aachen ist ja Alemannia Aachen ist ja neben dem anderen neben dem alten Stadion gebaut worden. Das ist ein klassischer Neubau und wenn es nur 20 Meter sind, es ist neu. Damit ist Aachen sicherlich das Neueste und ich glaube bei den Ältesten kommen die, weiß ich jetzt gar nicht, es gab ja eine Neuordnung der Sportplätze im Osten zum Beispiel. Also da wurde ja, es gab ja einen Verein Empor Lauter, der wurde nach Rostock versetzt. Ich weiß nicht, wann es das Ostseestadion gab, aber ich glaube, die Oststadien sind teilweise erst später gebaut worden. Also weil wir ja mit den Alten. Also bei den Alten würde ich sagen Eilenriede, Grünwalder und Willi-Sachs-Stadion. Und neues Aachen, wäre mein Ding.
Ja, hat nicht Regensburg auch ein ziemlich neues Stadion?
Regensburg hat auch ein neues. Es ist die Frage, ob Regensburg oder Aachen, glaube ich. Weil Regensburg, die sind ja damals unter Schweinsteiger noch in dieser, wie hieß das denn, in das Stadion in Regensburg, wo die aufgestiegen sind.
Das war das alte städtische Stadion, Jahnstadion oder sowas. Ja.
Dann ist es eher Regensburg als Aachen.
Ja.
Stimmt, weil Regensburg ist 2012 aufgestiegen, da hatte Aachen schon den Tivoli, ne? Den neuen. Ja, klar.
Ja, das oder? Hatten die schon.
Ja, genau. Ja. Regensburg ist das Neueste.
Und die Ältesten haben wir die Löwen,
Willi Sachs, Schweinfurt und die Eilenriede.
Und hier kommt die Antwort.
Bekanntlich sind viele Stadien der dritten Liga ja schon relativ alt, weil wir auch sehr viele Traditionsvereine in der dritten Liga haben. Aber insbesondere drei Stadien sind ja den anderen ein klein wenig voraus. Allen voran das städtische Stadion an der Grünwalder Straße in München von meinem Lieblingsclub hat seine Ursprünge im Jahr 1911. Das ist das älteste Stadion der dritten Liga, auch wenn es sehr, sehr häufig erweitert oder umgebaut wurde. Das zweitälteste Stadion bzw. die beiden zweitältesten Stadien, denn sie teilen sich das Jahr, sind zum einen der Sportpark Höhenberg von Viktoria Köln, auch wenn es zu Beginn ein Leichtathletikstadion war. Und zum anderen die Schau-ins-Land-Reisen-Arena vom MSV Duisburg, ebenfalls 1921, damals allerdings noch als Wedau-Stadion und wurde dann in der Saison 2003, 2004 im laufenden Betrieb umgebaut. Deswegen gilt hier weiterhin das Jahr 1921. Und das jüngste Stadion der dritten Liga ist das Jahnstadion von Jahn Regensburg mit Eröffnung 2015. So, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß bei der Frage und konntet sie lösen und macht weiter so mit eurem Podcast. Ich freue mich schon auf die nächste Folge.
Wahnsinn. Also erstmal danke für die Frage, Marco aus
Aschaffenburg. Ja, gut.
Aber ich würde sagen, wir haben ja zumindest mal das jüngste Stadion gelöst und die Löwen. Also zwei von vier möglichen haben wir.
Das heißt ein Remis. Wir haben ein Remis ist gerettet. Und ich glaube beim MSV
Marco.
Und beim MSV, weil wir waren uns eigentlich relativ sicher mit dem Schweinfurt, ne? Da geht es um ein Jahr oder so.
Boah, das weiß ich nicht, keine Ahnung.
Ja, die Eilenriede wurde 1922 eröffnet. Das finde ich spannend, muss ich sagen. Da geht es wirklich nur um ein Jahr.
Auf jeden Fall findet im jüngsten Stadion der Liga der Auftakt des kommenden Drittliga-Wochenendes statt. Am Freitagabend das Tipico-Topspiel Regensburg gegen Alemannia Aachen, live bei Magenta Sport. Und am Samstag dann eine unfassbar spannende Aufstiegskonferenz mit vielen beteiligten Aufstiegskandidaten. Was haben wir da am Samstag alles dabei? Wir haben Osnabrück in Ingolstadt, der MSV empfängt Hoffenheim und Rostock spielt eben in Schweinfurt. Ich werde in Duisburg dabei sein. Was macht ihr denn so?
Ich bin am Samstag im Saarland, begrüße Sebastian Jakob als neuen Hospitality-Manager und freue mich auf meine goldene Karte für den VIP-Raum.
Und wir sind in Cottbus. Erste Mal Cottbus für mich. Vicky hat da ja schon mit Ede Geier Kaffee getrunken.
Absolut. Also, aber ich freue mich auf die Lausitz.
Muckefuck.
Das Ganze dann am Sonntag bei Magenta Sport, Cottbus gegen Rot-Weiß Essen ab 13.15 Uhr. Und diesen Podcast gibt es dann nächste Woche wieder. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche euch allen eine schöne Woche.
Schöne Woche.
Tschüss.
Tschüss. Das fängt doch schon sehr unterhaltsam an.
Ja, finde ich geil.
Und wie das gezündet hat.
Caramba, Carajo!
Es ist mehr als nur ein Spiel. Und irgendwann werde ich wahrscheinlich hier dem Streuselkuchen nicht widerstehen.
Oh, genau.
Ja, ehrlich.
4:3, der dritte Liga-Podcast von Magenta Sport.
Wir sind alle vier am Tisch, aber ansonsten kann's losgehen.